Politik ist bekanntlich ein ziemlich dreckiges Geschäft. Das ist nicht erst in den letzten Jahren so. Abraham Lincoln war der Präsident der Vereinigten Staaten während des Bürgerkriegs. Und da hat es natürlich diese kriegerische Auseinandersetzung zwischen Nord und Süd gegeben. Aber was auch integral zu der Politik gehört, leider, ist, dass die auch untereinander sehr häufig relativ scharf schießen. Ich habe von einem Politiker hier in Deutschland vor nicht allzu vielen Jahren gehört, wie er gesagt hat, also die Auseinandersetzung zwischen den Parteien, das ist das eine, aber die allerschärfsten Angriffe, die kommen auf einen zu immer von innerhalb der eigenen Partei. Und der Abraham Lincoln hat das auch in seiner Zeit erleben dürfen. Es heißt, dass es wiederholt darauf hingewiesen wurde, dass kein Mensch dem Abraham Lincoln so mit solcher Verachtung begegnet ist wie der Politiker Stanton, der ihn gemeinsam verschlagenen Hanswurst nannte und ihm den Spitznamen Gorilla oder Urgorilla gab. In den 1860er Jahren hat ein Forscher einiges an Bekanntheit erlangt, der heißt Paul Duchalou. Und der Stanton hat über Duchalou, für Leute in der westlichen Welt den ersten Beweis erbracht, dass es Gorillas gibt und dass es auch die Pygmäenvölker gibt. Und Stanton hat über Duchalou gesagt, er sei ein Tor, dass er halb Afrika auf der Jagd nach einem einzufangenden Gorilla durchstreifte, während er doch bloß nach Springfield, Illinois hätte gehen brauchen, wo der Präsident zu jener Zeit lebte. Lincoln schwieg zu all diesen Anwürfen. Er machte Stanton dann zum Kriegsminister, als Lincoln Präsident geworden ist. Weil er, Stanton, der war, der am besten geeignet war für diesen Posten. Und er behandelte ihn, also Lincoln behandelte Stanton, mit äußerster Zuvorkommenheit. Die Jahre gingen ins Land und dann kam der Abend, an dem der Fanatiker Booth den Lincoln erschossen hat. Und das heißt, Stanton stand neben dem Leichnam von Lincoln und sagte unter Tränen, dort liegt der größte Staatsmann, den es je gegeben hat. Die Langmut der Liebe hatte schließlich doch gesiegt. Liebe, ein Begriff, mit dem wir gerne umgehen, ein Begriff, den wir gerne hören, ein Begriff, der verschiedenste Assoziationen in uns weckt. Wir verbinden manches damit. Nur manche haben sich vielleicht gewundert, dass das als Liebe bezeichnet wurde, wie Lincoln mit Stanton umgegangen ist. Nicht unbedingt, wie wir den Begriff immer verwenden, aber ich hoffe, im Laufe dieser Predigt wird man sehen, dass das ein wahres Beispiel von Liebe ist. Wir sind in einer Reihe, also wie Karin es gesagt hat, im Moment im 1. Korinther 13, aber im größeren Bild von 1. Korinther 12 bis 14. Ein Abschnitt, wo Paulus sehr viel über die Geistesgaben sagt. In Kapitel 12 zählt er verschiedene auf und redet davon, wie sie wichtig sind, aber wie sie dazu dienen sollen, dass die Gemeinde eins wird und dass es zum Bau des Reiches Gottes dienen soll. Aber dann kommt er zum Kapitel 13 und sagt, Leute, die Gaben sind wichtig, aber ohne die Liebe nützen sie nichts. Und im Kapitel 14 werden wir sehen, dass er auf die Geistesgaben zurückgeht. Aber dass dieser Text hier in der Mitte der Fokus sein soll. Bei einem Bibelgespräch vor etlichen Jahren sind wir darauf zu sprechen gekommen, wie die Menschen viele böse Dinge machen, wie es viel Übles gibt in unserer Welt. Atomwaffen, Umweltzerstörung und, könnte man diese Liste weiter erweitern. Aber ich möchte behaupten, dass diese Dinge, so schlimm wie sie sind, eigentlich nicht das Problem sind, sondern das Problem fängt an mit Dingen, also mit Kleinigkeiten wie Beschimpfung, Verleumdung, üble Nachrede, Gehässigkeit. Wie oft wollen wir die Probleme dieser Welt, die Probleme unseres Lebens auf die Großen schieben? Umweltkatastrophen, Umweltzerstörung und so weiter. Oder die großen Politiker, ja, die müssten doch. Aber wie oft ist das ein Versuch unsererseits zu sagen, ja, ich kann nichts dafür. Aber wofür können wir was? Ich möchte behaupten, dass wenn wir es schaffen würden, aufzuhören, gehässig über Leute zu reden, wenn wir es aufhören würden, Schadenfreude zu üben und so viele von diesen anderen Dingen, die zu unserem Alltag gehören, würde es viele von diesen großen Problemen gar nicht mehr geben. Wenn wir es lernen würden, ganz anders miteinander umzugehen, in der Liebe miteinander umzugehen. Ich möchte jetzt 1. Korinther Kapitel 13 lesen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prallt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Normalerweise in meinen Predigten vermeide ich es, irgendwelche Wörter von der Ursprache zu verwenden, Hebräisch oder Griechisch. Aber gelegentlich gibt es einen Begriff, was schon eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, dass man es doch noch wagen kann. In der griechischen Sprache gibt es eigentlich vier verschiedene Worte, die für Liebe verwendet werden können, die ins Deutsche als Liebe übersetzt werden können. Aber der Begriff, den Paulus in diesem Kapitel verwendet und den wir auch an ganz, ganz vielen Stellen im Neuen Testament finden, ist das Wort Agape. Manche werden dieses Wort schon mal gehört haben. Und in diesen vier Begriffen, die es in der griechischen Sprache gibt, gibt es natürlich die verschiedensten Nuancen. Aber die Agape-Liebe ist eine bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die nicht sagt, ich liebe dich, weil... Oder ich liebe dich, wenn. Sondern seine Liebe, die schlicht und einfach sagt, ich liebe dich. Diese Liebe entstammt nicht aus Gefühlen, sondern sie ist eine Entscheidung. Sie bleibt bestehen, auch wenn die Gefühle nicht da sind, wie unser Text das auch so deutlich sagt. Nun, Letzte Woche haben wir die ersten drei Verse von 1. Korinther 13 angeschaut, wo Paulus sagt, all die Gaben wunderbar, aber ohne die Liebe nichts. Jetzt wollen wir heute ein bisschen mehr auf diesen mittleren Abschnitt von diesem Kapitel schauen, die Verse 4 bis 8, wo Paulus hier 16 verschiedene Merkmale, charakteristische Merkmale der Liebe nennt. Nun, ich werde nicht alle 16 durchgehen, das könnte vielleicht ein bisschen zu viel des Guten werden, aber ich möchte euch ermutigen, euch selber diesen Text immer wieder mal zur Gemüte zu führen, zu überlegen, wo will Gott mich herausfordern, seine Liebe noch mehr zu praktizieren? Wo will Gott mein Herz noch mehr nach Christi-Bild ausrichten? Nun, wenn man in Vers 6 schaut, da steht, sie freut sich nicht über das Unrecht. Nun, klar, man sollte sich nicht über Unrecht freuen. Aber es gibt einen Aspekt von dem, was Paulus hier anspricht, was ich ganz besonders hervorheben möchte, was vielleicht nicht so ersichtlich ist im ersten Moment. Kennst du Schadenfreude? Wenn Leute sich freuen darüber, dass jemandem anderen etwas Böses zustößt. Oh, es freut sich nicht über das Unrecht. Aber Paulus spricht hier auch von sowas. Wenn man sagt, oh, das geschieht ihm recht. Oder das hat sie sich selber eingehandelt. Ha, nur richtig so, dass sie diesen Nachteil erleben, weil die haben sich sowieso immer so daneben verhalten. Also ihr Benehmen passte überhaupt nicht. Geschieht ihnen recht. Aber warum freuen wir uns, wenn jemandem anderen Schaden zugefügt wird? Diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Vor etlichen Jahren ist ein Film rausgekommen namens Besser geht's nicht. Und in diesem Film ist die Hauptfigur so ein richtiger Ekeltyp. Also ist obsessiv, kompulsiv und nur auf sich selbst fixiert. Alle anderen sollen das einfach ausbaden. Und er geht in sein Stammlokal, setzt sich an seinen Stammtisch, aber da kommt eine andere Kellnerin als seine Stammkellnerin. Und der beleidigt sie und sagt, sie soll weggehen und seine eigentliche Kellnerin schicken. Sie sagt, sie ist heute nicht da, sie kommt wahrscheinlich nicht wieder. Und das geht für den gar nicht und er beleidigt sie weiter. Und dann kommt der Manager und sagt, raus hier. Und er versucht sich rauszuwinden, aber da ist kein Entgegenkommen mehr. Er sagt, raus. Nun, im Normalfall würde man denken, dass es dann, wenn er rausgeht, so ein betroffenes Schweigen gibt unter den anderen Leuten, die in der Gaststätte sind. Nicht in dem Fall. Da stehen alle auf und sie jubeln und sie klatschen. Sie freuen sich, dass der da rausgeschmissen wird. Es geschieht ihm recht. Ja, klar, wir könnten das in einem solchen Fall wirklich sagen. Und wir kennen alle Fälle, wo wir sagen, das, was dem zugestoßen ist, der hat's verdient. Aber Paulus sagt uns, diese bedingungslose Liebe, sie freut sich nicht, wenn einem etwas Schlechtes zustößt. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir es nicht manchmal selber gewesen, dass die Leute sich gefreut haben, wenn wir gegangen sind? Wie sehr tut das uns weh? Jesus hatte gesagt, das zweitwichtigste Gebot ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Freuen wir uns, wenn uns etwas Schlechtes zustößt? Natürlich nicht. Und die Aufforderung hier ist, dass wir uns nicht darüber freuen, wenn jemandem etwas Schlechtes zustößt, sondern dass diese Liebe, die Liebe Gottes, die uns keine Bedingungen stellt, dass die in uns wachsen mag, dass wir auch dem anderen keine Bedingungen stellen, dass wir sie lieben. Vers 7 ist auch echt ein Hammer. Es sind viele Hammer in diesem Text, aber in Vers 7 heißt es, sie erträgt alles. Wow, warte. Hatte Paulus vielleicht da geschlafen? Wer kann schon alles ertragen? Aber er sagt, die Liebe erträgt alles. Nun, manchmal können wir uns verdeutlichen, was etwas bedeutet, wenn wir das umkehren und schauen, was nicht dasteht. Was nicht dasteht. Die Liebe hält die Klappe. Die Liebe frisst alles in sich hinein. Die Liebe macht sich selbst für alles verantwortlich. Die Liebe erklärt alles für gut, selbst wenn es nicht so ist. Das sind eben Dinge, die nicht dastehen. Wenn es dann hier heißt, die Liebe erträgt alles, es heißt nicht, die Liebe erklärt jedes Ding, was jeder tut, für gut. Nein, die Liebe muss in der Lage sein zu sagen, das ist schlecht, das ist falsch. Und das macht Gott auch mit uns. Aber er geht uns weiter nach und sagt, ich lasse dich nicht los, ich liebe dich, ich will dich nicht aufgeben. Wir haben es gerade in dem Lied gesungen, gewagte Liebe. Es ist wirklich gewagt, wirklich zu lieben. Das kann uns auch etwas kosten. Aber wenn es hier heißt, die Liebe erträgt alles, heißt es nicht, dass sie uns kaputt macht. Die Liebe muss Grenzen ziehen können. Die Liebe muss Nein sagen können. Die Liebe muss korrigieren können. Denn es ist nicht Liebe, wenn wir sagen, ach, dann ist das eben das, was sie machen wollen, da haben wir nichts dazu zu sagen. Das ist Gleichgültigkeit an manchen Stellen ist es Faulheit. Diese Dinge sind nicht als Liebe, können wir nicht als Liebe durchgehen lassen. Aber dass die Liebe alles erträgt, sagt, auch obwohl du diese Dinge gemacht hast, auch obwohl du nicht auf Korrektur hörst, gebe ich dich nicht auf. Und eben Vers 8, wo es heißt, die Liebe hört niemals auf. Wow. Ich meine, man merkt in alle verschiedenen Beziehungen, manchmal die schönen Gefühle, die hören auf. Manchmal ärgert man sich richtig über den anderen. Manchmal muss man sagen, so geht das nicht. Aber die bedingungslose Liebe hört nicht auf zu lieben, hört nicht auf, das Beste zu suchen, sagt nicht, jetzt ist Schluss, jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, jetzt bist du unten durch. Die Liebe hört nicht auf. Das hat weitreichende Folgen für unser Denken, für unseren Umgang mit dem Menschen, mit wem wir es zu tun haben. Wann oder wie können wir je dieses Bild der Liebe erreichen? Ganz ehrlich gesagt, ich schätze erst in der neuen Schöpfung. Wie Paulus es auch in dem dritten Teil, mehr dazu nächste Woche, aber gesagt hat, dann werde ich erkennen, wie ich jetzt erkannt worden bin, wenn das Vollendete kommt. Also, ich schätze erst in der neuen Schöpfung, werden wir wirklich in der Lage sein, diese Liebe zu lieben, konsequent so zu lieben, wie Gott uns liebt. Aber das ist überhaupt keine Grundlage oder Ausrede, dass man sagt, okay, ich schaff's eh nicht, kann ich sein lassen. Im Gegenteil, es ist Gottes Aufforderung an uns, aber auch seine Einladung an uns, dass wir uns immer mehr im Bild seines Sohnes verwandeln und erneuern lassen. Dass diese Liebe in uns wachsen kann, uns selber verändern kann, Oh, das ist häufig nicht angenehm, wenn wir merken, hier ist etwas an mir, was wirklich erneuert und verändert werden müsste. Aber Gott hat die Liebe zu dir. Er hat auch die Geduld mit dir, dass er bereit ist, dich auf diesem Weg zu begleiten und dir den Weg zu zeigen, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Er kann dich auch jetzt verändern und erneuern, dass du seinen Segen erlebst und dass du zum Segen gebraucht werden kannst. Ja, wie ich früher gesagt, also schon vorhin gesagt habe, wir sollten uns diesen Text immer wieder zur Gemüte führen und überlegen, Gott, was willst du in mir machen? Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung, dass du mich verändern und erneuern kannst. Bitte mach das nicht, weil der Prediger es sagt. Mach es, weil der, der diese Liebe für dich hat, dich so sehr liebt, dass er dich zu einem liebenden Menschen machen will. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Amen. Wir stehen auf zum Segensgebet. Herr, du bist unser Ziel in Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns gekommen bist, wo wir keinen Zugang zu dir hatten, dass du die Tür geöffnet hast und uns eingeladen hast, zu dir zu kommen. Und ich danke dir, Herr, dass wir diese Zeit auch zusammen haben durften. Wir bitten dich, geh du mit uns in diesen Tag und in diese Woche hinein. Lass dein Segen auf uns sein und stärke du uns. Herr, richte du unsere Augen immer wieder neu auf dich. Lehre uns, Herr, was es heißt, zu lieben, wie du uns liebst, dass wir unseren Nächsten lieben in dieser Art und Weise. Herr, schenke du uns deinen Frieden. So segne, behüte und bewahre uns, Gott, der allmächtig ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.